Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Hola, hier sind eure fränkischen Brüder, die Williams Pendants aus Nürnberg. Ich bin Nico Nils und da ist ihn ja Alex. Und vor allem müssen wir erstmal gratulieren dem neuen Sieger der Copa del Rey, dem Athletic Club. Also, moin Alex.
Servus, jetzt habe ich es nachschauen können.
Haha.
Also zumindest die Highlights. Ja, der Athletic Club nach Elfmeterschießen gewonnen. Gestern Abend hast du mich etwas überrascht mit dem Call. Ich sitze da in der U-Bahn, fahre nach Hause vom Geburtstag. Die Live-Stream-Zuschauer haben das ja mitbekommen von dir. Und plötzlich habe ich einen Anruf.
Deren Schuld.
Und habe einen Anruf von dir und denke mir, es ist 1 Uhr, okay, das Pokalfinale muss rum sein. Mhm. Vielleicht hat er sich verwählt, weil meistens bin ich ja der Erste im Telefonbuch. Und ne, wenn man sich mit dem Arsch draufsetzt aufs Handy oder so.
Ja, du gehst meine 01 ABC.
Ja, gehst du mal ran, was will er denn von mir? Und dann war ich etwas überrumpelt, dass ich offenbar dann doch live zugeschaltet war, ne?
Ja, die Leute haben nach dir gefragt, den ganzen Stream über, hör Nils, wollt ihr nicht zusammen machen? Und hör, was ist da los? Wo ist Alex? Was ist los? Geht's ihm gut? Ist alles okay? Ja, und dann am Ende nochmal, komm, rufen nochmal an. Ja, haben wir das noch schnell gemacht. Also, da könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Das Watchalong gemeinsam gab's bei Tiki Taka eben da am Samstagabend nicht. Ich hab's allein auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Dafür dann eben am Mittwochabend bei den Champions-League-Spielen von Barca und von Atletico, da wollen wir dann gemeinsam zusammen aufnehmen, da wird auch, glaube ich, Alex nichts mehr dazwischen kommen, also das könnt ihr euch schon mal eintragen, das sind auf unserem gemeinsamen Tiki-Taka-YouTube-Kanal, aber ihr könnt euch nochmal anschauen, wie ich da eben auf meinem YouTube-Kanal gestern noch da Alex nachts angerufen habe, aber war jetzt nicht schlimm, also du warst halt noch ein bisschen überrascht.
Dass ich war ein bisschen, ein bisschen überrascht mit zwei, drei Mojitos auch noch im Gepäck, sagen wir mal so. Aber ja, Mittwoch sollte nichts dazwischen kommen. Ich freue mich auch sehr, Doubleheader mit Atletico BVB und PSG Barca. Also richtig, richtig geile Spiele. Und als hätten wir es geahnt, hätte ich es geahnt, es gab natürlich mal wieder beim Pokalfinale Verlängerung und Elfmeterschießen. Also ich bin gar nicht so unglücklich, dass wir es gestern nicht gemacht haben, weil das hätte sich ja wieder so gezogen.
Das hat sich gezogen,
Das hat sich gezogen.
Also werden wir natürlich gleich alles auch besprechen, natürlich auch Vorschau auf die Champions-League-Spiele. Ich glaube, ich bin aus dem Stream rausgegangen von wegen, ja, so richtig verdient hatte jetzt keiner das Finale zu gewinnen, aber als ich jetzt dann nochmal ein bisschen drüber gegangen bin, nochmal alles angeschaut habe, okay, Athletic Club hatte doch hier und da seine Chancen, aber trotzdem, man redet ja nicht nur über 90 Minuten, wo du irgendwie 4-5 ganz gute Abschluss hast, sondern 120 und da so war dann speziell auch die Verlängerung ein bisschen zäh. Aber hey, es hat trotzdem mir im Stream ziemlich Spaß gemacht, waren ja trotzdem immer so irgendwie 60, 70, 80 Leute dabei, die viele Fragen stellen, wo man dann auch immer mal ein bisschen aufs Spiel schaut, aber wenn eben nicht viel passiert, dann redet man über Döner und GTA, welches das beste Spiel war und so weiter. Also da gab es schon ganz coole, witzige Momente. Also da auch nochmal großes Gracias an die Community, wo natürlich auch ein paar Patreons dabei waren, hier, Flo Mitterer und so weiter. Also das ist ja ganz cool und mal gucken, was es dann am Mittwoch gibt. Hier schon mal so als erste Ankündigung. Werden wir später auch nochmal genauer bereden, wann, wie, wo, was. Da haben wir auch ein paar hier, was haben wir, einen neuen Patreon ist auch dabei. Das ist das Serhan Shabani, der hat auch gleich uns eine Frage gestellt, geschrieben. Detlef hat auch was geschrieben. Also da schauen wir mal, wie wir das alles so reinkriegen. Das soll jetzt auch nicht die mega lange Folge werden, weil es gab ja keine La Liga am Wochenende. Immerhin, es gab Segunda Division, die Frauennationalmannschaft hat gespielt. Pokalfinale natürlich, auch wenn wir da jetzt das Spiel nicht analytisch komplett die 120 Minuten durchgehen werden. Aber schauen wir mal, was da alles so bei rumkommt und dann Hinblick auf die drei spanischen Champions-League-Spiele unter der Woche, was wir da so hängen bleibt. Aber erstmal, wie war das, Alex? Du hattest dann gestern irgendwie privat und heute war Fußball. Bist du fit oder bist du irgendwie nicht zufrieden mit dem Wochenende?
Ich bin nicht so zufrieden mit meinem Wochenende. Mir ging es gestern irgendwie doch nicht so gut. Ich glaube, der letzte Mojito war schal. Irgendwas hat er nicht gestimmt. Der hat nicht so geschmeckt. Und dann hatte ich eine sehr beschwerliche Nacht, weil also konnte nicht so pennen. Irgendwie schlecht geschlafen und das ist immer ein schlechter Start, wenn du am Tag darauf Fußball hast. Ich hatte also heute ein Spiel als Spielertrainer, kam dann rein, habe mich selbst eingewechselt und auch
Ryan
das
Giggs.
Hat er das gemacht?
Der hat das doch mal gemacht. Also
okay.
Die eine Saison damals.
Und habe mich dann eingewechselt und ich muss dazu sagen, meine dritte Mannschaft hat noch keinen Saisonsieg und das war heute das Duell Letzter gegen Vorletzter. Und die waren auch nicht gut, Obermittelbach. Die waren so richtig schlecht.
Und warte, oder seid ihr Letzter oder wart ihr
Vorletzter? Wir sind Letzter, ja. Und die sind Vorletzter. Okay. So richtig schlecht, Obermittelbach. Dann gehen die nach 37 Sekunden mit einem Freistoß von der eigenen Mittellinie in Führung. Die waren noch nicht mal in unserer Hälfte. da haben sie schon 1-0 geführt. Also dementsprechend geht es dann extrem unglücklich los.
Direkter Freistoß?
Direkter Freistoß von der eigenen Mittellinie. Also ein richtiger Strahl, war ein Strich, aber darf trotzdem nicht reingehen.
Boah.
Dann waren wir trotzdem die bessere Mannschaft. Also kurze Zusammenfassung jetzt mal von einem anderen Spiel, ja, von einem anderen großen Spiel am Wochenende. Sorry dafür, aber der Schlenker muss sein. Dann haben wir einen Elfmeter, schießen den Elfmeter daneben.
Ja. Allmächt.
Ja, Allmächt, richtig. Dann kommen wir zum Ausgleich, sind weiter am Drücker. Dann wechselt sich Alex Trujka selber ein. Mäht erstmal
Spielertrainergott.
Eine Minute nach Einwechslung mäht er den Torwart um, verletzt den, sieht gelb. Also ich habe es
Zeichen
gelb
gesehen. Ist wichtig.
Zeichen setzen ist wichtig. Nee, der Ball war frei, aber war halt Zusammenprall unglücklich. Ne? Ja. So, 5 Minuten, also 1 Minute nach der Einwechslung, erste Ballberührung war gelbe Karte. Zweite Ballberührung, 2:1 Treffer erzielt in der 85.
Och.
Dann haben wir 10 Minuten Strafe bekommen. Dann habe ich umgestellt, habe mich wieder ausgewechselt.
Moment, was heißt denn 10-Minuten Strafe?
Ja, du musst 10 Minuten raus. Also statt der roten Karte im Amateurbereich gibt es zwischen gelbe und rote Karte nochmal eine 10-Minuten Zeitstrafe, so als Zwischenstrafregelung. Dann haben wir in der 90. Minute eine 10-Minuten Strafe, also die Nachspielzeit quasi in Unterzahl, mussten wir vollbringen. Und das war ein Verteidiger, das heißt, ich habe mich wieder ausgewechselt. Ja, als Spieler mag man das ja nicht, aber als Trainer hat man da halt eben ja die Verantwortung, hab einen Rechtsverteidiger wieder reingebracht, um irgendwie dieses Spiel über die Zeit zu bringen. Dachte eigentlich, wir hätten es auch geschafft, weil 5 Minuten Nachspielzeit waren um.
Ja.
Und in der 5. Minute der Nachspielzeit langer Ball, Konfusion, Ausgleich, 2:2 Endstand.
Yeah.
Wieder den ersten Saisonsieg verpasst gegen einen wirklich, wirklich so dermaßen schwachen Gegner. Und natürlich hätte es mir doppelt gut geschmeckt, wenn ich den Siegtreffer zum einzigen ersten Sieg geschossen hätte. Von daher bin ich sehr bedient und man hört sich meine Stimme auch an. Ich habe hinten raus etwas Lauthals teilweise protestiert, aber gut, war halt emotional, ne?
Du Hafensänger! So ähnlich, ja.
Ja, nee.
Ja. Ja. Klingt aber auch nach Selbstschuld ein bisschen. Elfmeter geschossen hier und Gegentor aus der gegnerischen Hälfte.
Ja, also deswegen ist mein Sonntag jetzt etwas... Ja, suboptimal.
Ich freue mich ja, dass ich dich jetzt noch aufbauen kann.
Ja, weiß ich nicht.
Ein bisschen Sonnenschein in dein Leben bringe.
Eigentlich will ich nur schlafen, um meine Ruhe, um ehrlich zu sein. Aber gut, nee, wir haben ja hier auch eine Verantwortung wieder. Aber ja, soviel zum sportlichen Teil meines Wochenendes, weil den anderen sportlichen Teil, nämlich das Copa-Finale, habe ich ja eben nicht gesehen, aus Geburtstagsgründen.
Jo. Aber so an sich musste ja ein bisschen dich am Wochenende auch gefühlt haben, wie viele anderen oder fast alle in Deutschland wahrscheinlich so spanisches Flair, auf einmal Wetter, kurze Hose geht wieder, so viele Leute waren heute an der Eisdiele, haben wir ewig mit Luis gewartet, auf dem Spielplatz viel gewesen, also das hatte schon irgendwie ein ziemlich, ziemlich cooles Flair gehabt. Ich wollte eigentlich heute auch noch zu einem Kreisligaspiel hier in Johannes, aber hat er nicht geklappt, Luis zu lange geschlafen und so einfach war das doch einfach ein mega cooles Wochenende, einfach vom Wetter her. Und ich war am Freitag noch irgendwie in Ingolstadt beim Spiel gegen Paderborn, da ist in der letzten Sekunde wirklich der Ausgleich für die Hausherren gefallen. Ich stand dann irgendwie noch mittendrin hinterm Tor, wollte gerade so runtergehen, schon mal Richtung Auto. Also da, zumindest aus meiner Sicht, war es da eigentlich ein ganz nettes Wochenende. Auch wenn das Pokalfinale jetzt nicht so sein wird, dass ich mich ewig dran erinnere. Wobei die Geschichte drumherum ist natürlich ein bisschen größer als das Spiel selbst. Aber, oder es hatte doch ein bisschen spanisches Flair, das Wochenende. Oder bist du trotzdem noch in der Winterjacke unterwegs?
Nee. Wir waren ja in Fürth in der Gustavstraße am Samstag. Das war schon auch geil, ne? Also die Gustavstraße kennst du ja auch, ne? Die ist ja eh cool, weil da ja alles dann draußen stattfindet auf dieser kleinen Straße, in dieser Gasse mit den eine Bar neben der anderen. Und da bin ich voll bei dir, wie du schon sagst, völlig richtig spanisches Flair. Kommst in die Gustavstraße rein und alle Leute draußen und jeder am Trinken und Reden und Rauchen und Quatschen und alles, eben, dass das draußen stattfindet. Das, geneigte Zuhörer wissen ja, dass wir das ganz gerne mögen, dieses spanische Flair. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich dieses Gefühl hatte, boah, ist das cool. Und es war ja auch nachts um 11, um 12 Uhr war es ja immer noch 15 Grad oder 16, keine Ahnung. War so warm, das hatte absolut spanisches Flair, da bin ich voll bei dir.
Ja, der Akku schon mal ein bisschen aufgeladen, auch wenn ich nächstes Wochenende, glaube ich, noch ein bisschen mehr Vitamin D tanken werde und vielleicht ein paar andere Sachen. Da geht es für mich nach Mallorca, um das schon mal hier anzuteasern. Vielleicht, falls vielleicht von euch auch, liebe Zuhörerin, auch jemand auf der Insel sein wird, Real Madrid spielt ja am Samstag in Palma. Da freue ich mich schon drauf, aber das machen wir so später noch ein bisschen. Jetzt kommen wir mal langsam zum sportlichen oder Copa del Rey Finale. 120 Minuten. Es ist hier und da ein bisschen was passiert. Ich glaube, der Athletic Club alleine hatte 30 Abschlüsse, auch wenn da jetzt nicht mehr jeder mega gefährlich war. Nico Williams noch getroffen, aber war eben knapp im Abseits, hat danach noch ein, zwei andere ganz okay Chancen vergeben. Also es hätte auch Athletic selbst machen können, aber die waren auch einfach teilweise im eigenen Strafraum, speziell bei diesem Gegentor. Du hast es wirklich, ich glaube, 10 von Mallorca und alle 11 von Athletic waren in deren Strafraum, in Bilbaos Strafraum. Und irgendwie trotzdem gab es irgendwie 4, 5 Mallorca-Spieler, die an den Ball kamen, annahmen, annehmen, nochmal gucken, rübergeben. Also das da war teilweise auch einfach schlecht verteidigt von denen. Aber summa summarum, was ist dann passiert? Mallorca hat sich aufs Elfmeterschießen sehr gefreut. Da gab es dann vor dem Elfmeterschießen eine wilde Szene, wo dann einfach Javi Aguirre seine Mannschaft einfach zum Lachen bricht und irgendwie ganz lockere Stimmung da. Habe ich schon gedacht, oh Gott, die gehen das jetzt so locker an. Jetzt werden sie das gewinnen, haben ja auch schon Real Sociedad im Elfmeterschießen bezwungen. Aber ja, nee, im Elfmeterschießen 4-2 für den Athletic Club, weil zwei Mallorquiner verschossen haben und so eben ein großer Fluch gebrochen ist. Aber dazu gleich erst.
Ja, ich habe die Szene dann auch gesehen. Die ging ja viral, wie sie... Ich glaube, Aguirre hat die Elfmeterschützen benannt und dann hat die Mannschaft, die so eine Traube, so einen Kreis gebildet hat, dann quasi gejubelt in dem Moment, in dem der Name des Schützen aufgerufen wurde. So von wegen, hier, Rodriguez wird schießen und alle, so. Also absolut krass. Habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, fand ich so geil.
Ja.
So besonders, so ungewöhnlich auch, dass du gar keine Anspannung hast, sondern wirklich Vorfreude auf dem Elfmeterschießen. Normalerweise ist es ja wirklich komplett andersrum. Ne?
Ja, und dann dachte ich,
wenn ich nicht gewusst hätte, weil du mich gespoilert hast übrigens gestern beim Anruf, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Athletic Club aus Bilbao dieses Elfmeterschießen gewonnen hätte, wenn ich nur diese Szene gesehen hätte, hätte ich auch gesagt, oh, Mallorca gewinnt das jetzt. Ja. Weil sowas Besonderes, bisschen wie, falls du dich erinnerst, EM Halbfinale, Elfmeterschießen, Italien gegen Spanien. Und da bei der Wahl, wer welchen Elfmeter schießt, waren Chiellini und Jordi Alba.
Ja.
Und Chiellini war so richtig gut drauf und hat Witzchen gemacht und Jordi Alba eine Miene.
Angefasst überall.
Ja, genau. Ne, Jordi Alba eine Miene, der war bleich, leichenblass war der, ja, angespannt und nervös und nervt mich nicht und dies. Und Chiellini war so gut drauf und locker und am Ende hat Italien gewonnen. Deswegen hat das schon irgendwie diese Emotionalität transportiert, dass ich mir dachte, ey, wenn Mallorca so locker da reingeht, dann werden die das machen. Aber im Elfmeterschießen habe ich mitbekommen, zwei der Schützen, die im Halbfinale gegen Real Sociedad getroffen haben, haben diesmal verschossen.
Genau.
Und im Halbfinale waren die Elfmeter ja so dermaßen gut geschossen.
Ja.
Aber diesmal, ja, leider etwas schlechter aus ihrer Sicht.
In dem Fall waren das Manu Morlanes und Nemanja Radončić, die haben verschossen. Davor Morici, sehr gut gewesen. Der hat wirklich 120 Minuten, musste der durchhalten. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der das schafft. Aber ja, da in dem Fall zumindest hat sich dann doch der Athletic Club doch noch durchgesetzt. Es ist summa summarum natürlich dann doch auch spielbetrachtet verdient gewesen, auch wenn, wie gesagt, Mallorca das gar nicht so übel gemacht hat oder nicht nur Zement angerührt hat und so weiter. Die haben schon auch noch ein bisschen Bilbao vorne beschäftigt und so weiter. Da gab es schon hier und da noch ein paar ganz gute Szenen. Larrain hatte direkt nach Wiederanpfiff noch eine Chance, aber trotzdem war dann irgendwo, Athletic Club hatte doch mehr Abschlüsse, ein bisschen aktiver versucht. In der Verlängerung hast du gemerkt, beide scheuen das Risiko, keiner traut sich mal richtig was, alle haben ein bisschen Schiss, sich doch noch irgendwie einen Fehler zu machen, haben sich dann so gesehen da ins Elfmeterschießen reingerettet. Und das ist und bleibt irgendwo eine Lotterie und dann trotz der Lockerheit von Javi Aguirre, schaut euch das Video an, wir versuchen das dann nochmal zu teilen bei Tiki Taka, hat sich da Athletic durchgesetzt. So ist jetzt die Bilanz für Mallorca, war es das vierte Finale der Copa del Rey, sie haben 2003 ja gewonnen, in den 90ern zweimal verloren und jetzt wieder, ja, und dafür ist jetzt ein großer Fluch, ein großer Negativlauf beim Athletic Club gebrochen, habt ihr bestimmt schon gesehen, von wegen, sie hatten seit 1984, da gab es ihren letzten Copa-Titel, waren sie in 6 Finals, haben die alle verloren, das gab es noch nie in der Geschichte der Copa del Rey, die ja noch nicht so, die ja schon ein bisschen älter ist. Jetzt eben im 7. Finale seit 1984, 40 Jahre später, haben sie endlich mal wieder das Ding gewonnen. Das ist natürlich erstmal dadurch eine runde Geschichte, wo, glaube ich, schon viele den Basken die Daumen gedrückt haben. Mal davon abgesehen, dass sie ein besonderer, cooler, spezieller Club sind, wo wir vielleicht noch gleich ein bisschen drüber reden sollen, aber eben auch verdient im Hinblick auf ihre, ja, überragende Pokalsaison mit Atletico deutlich geschlagen, auch gegen Barca bessere Mannschaft gewesen. Natürlich hier und da auch mal Heimvorteil gehabt, ne? Das gehört dazu, das Losglück in der reformierten Copa del Rey, wo er nur im Halbfinale Rückspiele es gibt und von dem her, ja, glaube ich, sind dann doch viele eher mit einem guten Gewissen ins Bett gegangen, als zu denken, boah, jetzt hat wirklich Mallorca da auch noch irgendwie das Ding gewonnen und sind ja auch nicht mehr die ganz großen Sympathieträger durch Maffeo und Co., aber trotzdem starke Geschichte für den Athletic Club. Also erstmal primär Respekt dahin, Glückwünsche dahin. Wir haben ja auch hier bei uns bei Patreon den ein oder anderen Athletic-Sympathisanten zumindest.
Ja, dass der Flug gebannt ist, beendet ist, glaube ich. Auch als neutraler Fan kann man schon sagen, wir haben es wirklich verdient über die vielen Jahre. 6 Finals in Folge verlieren ist schon hart. Darunter natürlich das Finale ohne Fans gegen den Erzrivalen Real Sociedad. Also
die beiden, boah,
ne? Natürlich auch dann sehr, sehr bitter, so ein Finale verlieren. 4 Endspielniederlagen gegen Barca. Mhm. Also auch eine ganz, ganz schwarze Serie. Von daher haben sie es einfach aufgrund dieser historischen Geschichte da wirklich so dermaßen verdient, endlich mal wieder den Titel in den Händen zu halten. Ich glaube, auch in den letzten 5 Jahren waren sie jeweils immer im Halbfinale. Mhm. Der Athletic Club. 5 Halbfinals in Folge. Ja. Ist auch absolut bemerkenswert. Ja. Auch wenn du natürlich am Anfang immer gegen kleine Teams spielst, ne? Ist ja klar, aufgrund des Set-Systems. Aber trotzdem absolut bemerkenswert. Von daher einfach komplett überfällig, dass sie endlich diese Copa gewinnen können. Bitter für Mallorca, klar, weil wer weiß, wann die mal wieder im Finale stehen. Aber der Athletic Club hat das absolut verdient gehabt. Auch aufgrund natürlich ihrer tollen Saison. Ne? Sie sind Fünfter in La Liga. Ich glaube, 1 oder 2 Pünktchen hinter Atletico. Also da kann man auch noch wirklich die Champions League aus eigener Kraft erreichen, Vierter werden. Also das zeigt ja schon auf, wie stark generell diese Mannschaft unter Valverde ist. Mhm. Und von daher, ja, absolut verdienter Sieger, wie ich finde. Und auch eine schöne Geschichte einfach für den Verein, für die Stadt, für die Fans. Eine tolle Sache.
Ja. In der Copa del Rey ist ja der FC Barcelona Rekordsieger mit 31 Titeln. Jetzt bei Athletic gibt es so ein bisschen Verwirrung, weil der Athletic Club hat nach dem Finale auch selbst geschrieben, hier unser Titel Nummer 25. Aber wenn man selbst nochmal nachzählt und auch die RFEF, der Verband, schreibt selbst von 24 Titeln. Weißt du warum, Alex? Also ist kleine Quizfrage, ich weiß es nämlich so halb.
Nee, klär mich auf.
Es gab in der zweiten Austragung der Copa del Rey, also die erste 1903, hat Athletic gewonnen gegen das damalige Real Madrid. 1904 das Finale hat dann nicht stattgefunden. Da ist dann irgendwie Athletic oder Espanyol, die sind beide irgendwie nicht angetreten. Dann wurde irgendwie der Titel zu keinem so richtig zugeschrieben, aber so inoffiziell dann doch. Und den zählt der Athletic Club mit. Also laut Bilbao selbst sind es 25 Titel, laut RFEF, dem Verband eben, sind es ganz offiziell dann eigentlich nur die 24 Titel. Aber nur, dass ihr das mal gehört habt, falls ihr euch wundert, warum reden manche von 25 Titeln, manche nur von 24. Auch da wieder ein bisschen so das alte Thema spanischer Verband und irgendwie Chaos und ja, ein bisschen Verwirrung herrscht doch hier und da, aber was ich generell auch noch wichtig sagen wollte, unbedingt jetzt bei der Copa del Rey, ist schon eine krasse Abwechslung gewesen die letzten Jahre. Also es war jetzt im 6. Jahr in Folge, dass einen unterschiedlichen Sieger es gab. Also in diesen 6 Jahren hat kein Team die Copa del Rey 2-mal gewonnen. Es hat ja angefangen schon 2019 mit Valencia gegen Barca damals gewonnen, dann eben dieses Doppelfinale 2021, erst Real Sociedad gewinnt, dann Barca gewinnt jeweils gegen den Athletic Club. Das war dann nach der Corona-Pandemie, dann hat Betis gewonnen, dann Real Madrid letztes Jahr, da war ich ja noch dabei, und jetzt dieses Jahr der Athletic Club. Also da steht die Copa del Rey weiter für viel Abwechslung, was natürlich auch durch diese gute, tolle Reformation kommt, dass du eben die meisten Rückspiele gestrichen hast, außer im Halbfinale, sodass viele große Teams wie Real Madrid, Barca, auch Atletico schon auch mal früher ausscheiden können, auch mal gegen den Drittligisten, weil du eben nicht mehr vielleicht das Hinspiel noch blöd verlierst bei Alcoyano, wem auch immer, aber dann im Rückspiel noch im Bernabeu die besten Chancen hast. Also von dem her hat das da schon mal diese Reformation für einiges an Abwechslung gebracht, und es gibt ja auch noch andere Teams, die dann mal einfach mal von dem Finale oder auch dann von der Supercup-Teilnahme freuen konnten, wie jetzt Osasuna letztes Jahr, Valencia war 2022 dabei. Das ist schon stark, dass da einfach auch viel Farbe reingebracht wird. Jetzt hattest du gestern auch ein Finale, wo wirklich wieder der Verband gibt 40% der Tickets an den einen Verein, 40% der Tickets an den anderen Verein. Bei der Champions League Finals sind es ja immer nur jeweils 21% der Tickets, die die Vereine bekommen, was ich ja sehr kritisiere an der UEFA. Aber da eben das La Cartuja-Stadion in Sevilla war mal wieder sehr viel rot-weiß und da hinten noch ein bisschen rot-schwarz. Nicht immer so klar auseinanderzuhalten, aber es war schon von der Stimmung her schick und fein, auch wenn es spät war und ein langer Tag, 22 Uhr Anschluss und so weiter, aber so rein von der Grundausrichtung, dem Modus, dem Wettbewerb, ist das schon, glaube ich, viel Richtiges gemacht worden. Da kann man sogar mal Luis Rubiales nachträglich noch loben.
Ja, das kommt nicht häufig vor, aber da bin ich bei dir, da schließe ich mich an. Ich finde die Reform auch cool. Das schon öfter an dieser Stelle gelobt, dass ich das gut finde. Und wenn du die Szenen gesehen hast, zumindest die positiven, ne? Freitag und am Samstag, es gab ja auch noch negative auf der Alameda, auf dieser Straße in Sevilla, gab es ein paar Ausschreitungen, leider, aber die Szenen davor am Freitag, vor allem wie die ganzen Fans vom Athletic Club aus Bilbao da gefeiert haben, getrunken haben, gesungen haben in den in der Stadt, in den Tavernen, in den Bars, das war schon ein ganz, ganz besonderes Feeling, sowas vergisst du nicht. Ne? Hey. Da wirklich anreisen mit, ja, keine Ahnung, 20, 30.000 ja. Mann, wie viel auch immer es waren, da wirklich ein gemeinsames Fanfest zu veranstalten, ist ja eh schon eine so geile Sache, die du so schnell nicht vergisst, und wenn du dann am Ende das Ding natürlich auch gewinnst, umso schöner. Ja. Also ich bin auch generell Fan der Reform, Fan dieses neuen Moduses. Gefällt mir auch gut. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist natürlich diese bescheuerte Anstoßzeit. Warum denn um fucking 22 Uhr? Ja. Mach doch einfach 8 Uhr, 20 Uhr. Ja. Ich meine, die Leute, die Fans müssen ja auch irgendwie heimkommen. Es muss ja noch Busse und Züge und dies und das geben. Deswegen mach doch einfach 20 Uhr.
Ja, also 22 Uhr ist schon hart, auch wenn du weißt, dass es in die Verlängerung gehen könnte, dann ist es einfach schon der Sonntag gewesen, also der nächste Tag einfach. Als ich damals da war, am 6. Mai in Sevilla, da kam mir das eher gut vor, im Sinne von, man steht da trotzdem erst um 9 Uhr auf, dann hat man einfach eine Stunde mehr, die man irgendwie mit Leuten treffen kann und nur trinken kann. Also deswegen war das, hat sich eher angefühlt wie Zeitverschiebung, wir haben eine Stunde mehr, aber natürlich wurde es dann spät hinaus, auch wenn es jetzt nicht in die Verlängerung ging, damals bei dem Spiel. Ich würde aber trotzdem sagen, dass Sevilla eine Stadt ist als neutraler Standort, der erstmal eine große Kapazität hat, auch von Unterbringungsmöglichkeiten, und rund um das La Cartuja-Stadion, das ist ja auch, ist nicht Brachland, aber auch sehr flach, da sind sehr viele Wohnmobile und Parkplätze, die da stehen, also ich glaube, das haben sehr viele Fans genutzt, um da einfach irgendwo zu pennen in ihrem Auto, in ihrem Wohnmobil, deswegen ist das okay, du hast da jetzt auch gar nicht so den ganz großen, da ist jetzt keine U-Bahn-Station in der Nähe, es ist so ein bisschen auf so einer kleinen Halbinsel oder was von Sevilla rund um den Fluss drumherum, und da pilgern einfach sehr, sehr viele, oder ich würde mal sagen 80% der Fans, der Stadionbesucher sind einfach aus der Innenstadt hingelaufen über die vielen Brücken, die Sevilla hat, oder die paar Brücken, von dem her hat das so daher schon mal ganz gut gepasst, ohne dass du dich danach noch in der U-Bahn quetscht oder du fürchten musst, oh, jetzt fährt eh kein Bus mehr, weil es schon wieder halb eins ist, das Spiel war ja kurz vor 1 Uhr dann, glaube ich, vorbei, von dem her, das passt trotzdem schon, weil Sevilla als Austragungsort auch warm ist und so weiter. Und aber ja, generell 22 Uhr, ich hätte es auch besser gefunden zum Stream, wenn es schon um 20 Uhr wäre oder so. Aber gut, das ist Spanien. Ich glaube, damals schon das Finale 2011, als ja Cristiano spät gegen Barca in der Verlängerung das Ding gemacht hat, da war ich auch schon nach Mitternacht, habe ich das Ding bejubelt. Also das war, glaube ich, auch schon um 22 Uhr angestoßen. Das ist irgendwie, manchmal müssen die Spiele 14 Uhr sein und dann kann man sagen, ah, es ist für den asiatischen Markt und keine Ahnung, und jetzt die 22 Uhr Spiele sind dann für den amerikanischen Markt, was auch immer. Also irgendwie legen sich die Verbände das ja dann doch zurecht, um es zu verargumentieren. Übrigens, um da auch mal noch ein paar Zahlen zu droppen, ist das Spiel wurde ja im öffentlichen Fernsehen, also in Spanien gezeigt, unter anderem bei La Una, das ist ja so wie das erste, auch Movistar hat es und noch ein, zwei andere. Und die Einschaltquoten wurden auch veröffentlicht vom Verband und der Marktanteil. 4,6 Millionen während der 90 Minuten, das ist ein Marktshare von 37%, und dann das Elfmeterschießen, da waren dann 5,3 Millionen Euro, was 53% des Marktanteils der TV-Einschaltquoten und so weiter betrifft. Also das finde ich schon mal spannend, da über die Hälfte aller TV-Geräte haben das Spiel geschaut. Zeigt ja doch, Fußball ist noch lange nicht tot oder das Interesse ist noch lange nicht weg, aber wenn es hier und da mal irgendwo ein Spiel im Free-TV gibt, das wird auch eingeschaltet. Klar, es war so ziemlich das einzige Spiel zu der Zeit. Es gab keine La-Liga-Spiele, aber es waren dafür jetzt auch nicht Real oder Barca dabei, was ja dann auch eher nochmal Zuschauermagneten sind. Der Athletic-Club gehört schon trotzdem zu den ganz Großen, ist Liga-Dino, ich weiß, aber trotzdem fand ich das schon irgendwie bemerkenswerte Zahlen und zeigt mal wieder, hier und da könnte sich der Fußball ein bisschen öffnen für irgendwie auch mal Free-TV und so, wie es ja auch ein bisschen, ne, Paris und da, hier und da wollen, oder deswegen kommt ja auch die wie heißt sie, die Kings League so ganz gut an, weil die ja auch auf Twitch gestreamt wird und so weiter, also, ne, ist mal wieder ein Indiz dafür, es muss nicht alles nur mit Bezahlmodellen und irgendwie zwei, drei verschiedene Anbieter sein, es geht auch so, und da wird dann auch so ein Spiel mal ganz gut angenommen, auch wenn es jetzt nur Athletic gegen Mallorca war.
In Bilbao werden wahrscheinlich 50% der Fernsehbildschirme ausgewesen sein, weil die Leute in Sevilla vor Ort waren. Ne?
Und im San Mamés, da gab es auch noch Public Viewing.
Stimmt, ja. Im San Mamés gab es auch ein Public Viewing, ja. Also von daher, viele Leute in Bilbao, glaube ich, waren nicht zu Hause im eigenen Wohnzimmer, um das Spiel zu schauen, weil sie einfach unterwegs waren in Sevilla oder im San Mamés. Genau. Überhaupt verrückt, ne? wie Fußball, verrückt Fußball begeistert die Stadt Bilbao ist und mit dem Verein verwurzelt ist, ist ja eh was ganz Besonderes.
Ja. Da kommen wir jetzt auch schon noch mal zu dem Thema, den Athletic Club, warum auch dieser Titel sich so ein bisschen besonders anfühlt. Du hast natürlich auch dann schon Videos mittlerweile gesehen, wie sich da auch die Williams-Brüder in den Armen liegen und weinen. Ja, logisch, sie sind da auch groß geworden bei diesem Club. Und das ist einfach das Besondere am Athletic Club. Jeder weiß von wegen, die setzen nur baskische Spieler ein oder irgendwie Spieler mit baskischen Wurzeln, die so, wo zumindest ein Elternteil da mal gelebt, aufgewachsen ist. Iñaki ist ja auch dort geboren. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet einfach, dass die alle auch teilweise in der Jugend schon zusammen dort gespielt haben beim Athletic Club oder in anderen Vereinen, dass sie sich alle schon kennen, dass sie teilweise auch Verwandte haben, nicht nur Iñaki und Nico Williams, dass sie halt wirklich, dass dieser Verein nicht nur so ein zugekaufter Legionärstruppe ist, was man ja irgendwo auch Real Madrid vorwerfen kann, wo du gar nicht mehr so viel Nachwuchs in der ersten Mannschaft hast, da immerhin Ancelotti und Co. kriegen es ja trotzdem hin, die Mannschaft zusammenzuschweißen, aber das beim Athletic Club ist halt was ganz Besonderes, dass dort wirklich die Spieler alle seit vielen, vielen Jahren zusammen sind, über die Jugend hin weg, dass das wirklich nochmal auch ein ganz besonderes familiäres Gefühl ist und dass sie damit mit dieser Vereinsphilosophie, dieser Strategie nicht groß transferieren, sondern wir setzen auf Basken, noch nie abgestiegen sind aus La Liga und sie sind einfach der zweite Rekordsieger der Copa del Rey und jetzt gut möglich, also sie werden wahrscheinlich in der Europa League landen, vielleicht auch nochmal wieder Champions League, wenn es Atletico noch irgendwie verkackt, also das ist da schon mal was sehr Besonderes und das hat man wie gesagt bei den Jubelbildern gemerkt und das nicht nur bei Iñaki und Nico, die da irgendwie weint sich in den Armen lagen, natürlich auch da für ihr der größte Titel bisher ihrer Karrieren, also da viele schöne Bilder zu einem Verein mit einer ganz besonderen Geschichte.
Weil du die Williams-Brüder, also Iñaki und Nico, ja. Die Williams-Brüder ansprichst, wie Iñaki da geheult hat, ne? Das kann man ja auch sehen auf Twitter, ja. Ich glaube auch vom Verein selber geteilt. Also der Rotz und Wasser geweint vor Freude, vor Erleichterung. Ja. Das, und da läuft jetzt auch nicht jedem Spieler, bei egal welchem Verein, der nicht Athletic Club de Bilbao heißt. Also schon wirklich bemerkenswert, du hast es angesprochen. Diese Identifikation mit dem Verein, die ist wahrscheinlich nirgends so krass. Generell wie im Baskenland und wie bei diesem Verein eben aufgrund dieses Modells, das der Verein hat. Und weil eben so unfassbar viele Spieler aus der eigenen Jugend, aus dem Verein kommen, ihr Leben lang vielleicht im Verein waren. Real Sociedad hat ja auch so krass viele Jugendspieler, die aus dem Verein stammen, ne? Die ja ihr Leben lang bei Real Sociedad spielen oder seit der Jugend da spielen. Das ist ja sowieso sehr, sehr bemerkenswert im Baskenland, dass du diese Identifikation mit diesen Vereinen hast. Das macht es natürlich dann umso besonderer, wenn du mit deinem Verein, den du dein Leben lang angehörst, von dem du selber auch Fan bist, wahrscheinlich die halbe, dreiviertel ganze Familie Fan ist, dass du mit diesem Verein dann endlich nach, in dem Fall 40 Jahren, endlich mal wieder einen Titel holst. Macht das Ganze einfach nochmal besondere und auch deswegen ist das einfach eine sehr, sehr tolle Geschichte, dass der Athletic Club dieses Ding jetzt gewonnen hat und eben Real Sociedad dann vor 4-3 Jahren, wann es auch immer es war. Das ist einfach was Besonderes. Ne? Die baskischen Vereine, die haben da nochmal so viel mehr Herzblut, Leidenschaft für ihre Clubs und deswegen geht mir das schon nahe, wenn ich die Bilder sehe und freut mich dann auch als neutraler Fan dann schon sehr.
Ja, und speziell natürlich auch nochmal bei Iñaki und Nico, sei nochmal kurz ihre Geschichte erzählt, einfach nur für die 5 Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, die anderen wissen es natürlich bei Tiki-Taka, dass sie eben aus was für schwierigen Verhältnissen sie kommen, dass ihre Eltern damals aus Ghana ja durch die Wüste teilweise barfuß, der Vater hat da heute noch irgendwie Probleme beim Gehen, nach Melilla gekommen sind, also diese spanische Exklave auf dem afrikanischen Kontinent, da gibt es ja 2, haben dann da so getan, dass als wären sie aus Libyen, glaube ich, sind dann von dort aus nach Bilbao gekommen, so als Einwanderer, wurden dort dann auch, eigentlich offen empfangen, mussten sich aber trotzdem einfach durchschuften, durchkämpfen. Der Vater hat dann jahrelang in London gearbeitet und Iñaki musste dann selbst irgendwie nebenbei noch irgendwie arbeiten und Geld eintreiben. Was heißt eintreiben? Einfach Geld erarbeiten, damit die Familie über Wasser bleibt. Nico war dann schon auf der Welt. Iñaki hat seinen Namen bekommen vom Pfarrer oder Priester da in Bilbao, der eben auch Iñaki hieß oder heißt, der Familie sehr geholfen hat. Also da sieht man auch, dass dieser Familie, dass die auch schon sehr viel durchgemacht hat und jetzt wurden sie da einfach, sind sie mittlerweile Vereinslegenden und haben eben Copa del Rey-Geschichte geschrieben. Nico Williams war ja auch noch MVP, wurde gewählt, hatte natürlich auch seinen Anteil, die Vorlage, Balleroberung vor dem 1-1 Ausgleichstreffer und Iñaki sowieso Vereinslegende mit seinen teilweise, 250 Spieltagen in Folge nichts verpasst und generell einfach, wo du merkst, die haben vielleicht auch einen gewissen Marktwert, könnten auch woanders längst spielen, aber machen sie nicht, weil einfach Athletic Club, das machen nur ganz wenige da, den Club zu verlassen, bei Nico in der Zukunft ist natürlich alles noch möglich, aber das scheint schon einfach ganz gut zu passen und dass da einfach, wie gesagt, diese besondere Geschichte des Vereins ist verkörpert in den beiden, die natürlich ihre afrikanischen Wurzeln irgendwo haben, aber trotzdem, da hat sich ja der Verein dann doch hier und da geöffnet. Iñaki wurde, wie gesagt, dort geboren, dass das trotzdem funktioniert. Also sehr schöne, viele schöne Geschichten rund um das Finale.
Absolut, gehe ich mit.
Ja. Nun, jetzt weiß ich nicht, was wir noch Copa del Rey-mäßig haben, dass die beiden bei der Supercopa im neuen Jahr dabei sind, ist ja logisch, stand vorher schon bei der Finalteilnahme fest. Jetzt war natürlich auch nochmal die Sache mit Europapokal, aber Athletic Club ist ja klar für Europa League qualifiziert. Jetzt ist es nur, dass der siebte könnte jetzt noch Conference League werden, ne? Ich glaube, jetzt sind genau. Plätze 5 und 6 Europa League und 7. Aktuell Valencia wäre genau. Conference League, aber auch nur Playoffs, oder?
Ja, wenn der Athletic Club jetzt in der Liga Vierter wird, nimmt er natürlich an der Champions League teil.
Ja.
Ist ja logisch, er rückt dann auf. Also der Pokalsieg ist gleich Europa League. Aber wenn sie die Champions League erreichen über die Liga, nehmen sie natürlich in der Champions League teil. Und dann rutscht ein Platz nach unten. Sprich 5 und 6 sind dann Europa League und 7 wäre dann Conference League. Und deswegen musst du jetzt quasi hoffen als, wer ist da Verfolgerrolle, weiß ich gar nicht, Valencia und Co., dass Bilbao eigentlich sollten sie Vierter werden. Oh, also das hoffen diese ganzen Verfolger, damit Platz 7 dann ja dafür berechtigt. Also von daher quasi für alle anderen Mannschaften da in auf Platz 5, 6, 7, 8, 9, 10 der gute Ausgang war, dass Athletic das Ding gewonnen hat. Ah. Wenn Mallorca das gewonnen hätte, wären sie einfach in der Europa League und dann wäre alles beim gleichen Tableau-mäßig geblieben.
Also für die ganz Deutschland hat gehofft auf Mallorca für die Auswärtsreise.
Ja, ja, da habe ich gestern auch mit dem Mitspieler drüber geredet, was das für eine geile Auswärtsreise für die ganzen Mannschaften gewesen wären oder für die Fans natürlich, Mannschaften weniger für die Fans.
Frankfurt nach Mallorca.
Genau, Mallorca Auswärtsgame, dann Ballermann ein paar Tage. Ja. Ja, aus deutscher Sicht leider der falsche Sieger. Ja. Aber ja.
Okay, ja, das ist eh wild in diesem Sommer, wer da jetzt wirklich dann qualifiziert ist, weil in Deutschland kannst du ja, glaube ich, auch noch Platz 8 werden durch dann dieses neue Champions League-Format und da können ja auch noch ein paar dann irgendwie Augsburg noch hoch und was auch immer. Also, aber gut, Valencia aktuell hat ganz gute Chancen, doch international zu sein, auch wild nach irgendwie fast Abstieg letztes Jahr. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt im Vorjahr waren sie 17. Da hatten jetzt das Nachholspiel gegen Granada mit 1-0 gewonnen und da auf Platz 7 und so. Kommen wir jetzt schon langsam Richtung, wir sind schon in La Liga, auch wenn es jetzt zu La Liga selbst nicht viel zu sagen gibt. Ne? Ist ja spielfreies Wochenende gewesen, geht erst nächstes Wochenende weiter. Aber so machen wir jetzt erstmal weiter mit Champions League, würde ich sagen. Außer du hast noch was beim Pokalfinale, nö. Und da ist dann eben das erste Spiel mit spanischer Beteiligung am Dienstag. Lecker, lecker, oje, oje, Real Madrid gegen Manchester City. Das war letztes Jahr ja schon Halbfinale. Unentschieden im Bernabeu, dann das Debakel in Manchester, wo die 4-0 gewonnen haben, Real da unter die Räder geraten ist. Droht sowas jetzt auch? Wie gut ist Man City drauf? Die hatten gegen das Abwehrbollwerk von Arsenal nur 0-0, trotzdem jetzt in den zwei Spielen danach dann noch deutlich gewonnen gegen Crystal Palace und Aston Villa. De Bruyne wieder geil drauf und. Dass sie gut kicken können, ist nichts Neues. Dass sie vielleicht auch mal irgendwie nicht die optimal perfekte Saison haben wie letztes Jahr, wo sie auf Trippelkurs waren. Ja, fehlen vielleicht auch 1-2 Prozentpunkte. Trotzdem steht da immer noch eine brutale Mannschaft auf dem Platz. Und auch wenn jetzt vielleicht noch irgendwie, ich glaube, Walker könnte noch fit werden, Ederson war jetzt schon auf der Bank, auch wenn Ortega das auch nicht ganz so verkehrt macht. Also das ist schon mal, ich weiß noch nicht, was ich davon erwarten soll am Dienstag. Ich glaube, im Stream wurde ich das auch oft gefragt. Ich glaube, ich würde irgendwie auf Unentschieden tippen, weil ich irgendwie, bisschen fast denke, dass wäre Unentschieden wäre okay, um einfach irgendwie das Rückspiel wie ein Finale anzugehen. Wenn du das Hinspiel gewinnst, dann muss City, würde noch mehr Offensive gehen im Rückspiel, aber ich habe es ja gesagt, das war ja im letzten Jahr, war es ja auch schon so, 1-1 in Bernabeu, wo ich gedacht habe, gut, jetzt hast du noch 90 Minuten, musst du überstehen, kannst du ein bisschen den Gegner zurechtlegen und dann gerät Real, wie gesagt, komplett unter die Räder. Also ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll, wie gut gelaunt ich in den Dienstag gehen soll.
Ja, jetzt haben sie zumindest ein bisschen Selbstvertrauen gedankt, ne? 4-2 gegen Crystal Palace gewonnen und davor war es ein 4-0, 4-1 oder was? 4-1 gegen Aston Villa. Also nach dem 0-0 gegen Arsenal, wo ihnen ja nichts eingefallen ist, ne? Wo Arsenal so gut verteidigt hat und City wirklich ein bisschen ratlos, ideenlos wirkte, wie man es ja nicht kennt von ihnen, ne? So leerer Ballbesitz quasi, das kennt man ja eigentlich gar nicht von Peps Mannschaft, dachte ich mir schon, hoppla, da geht was für Real, aber wenn sie jetzt zweimal vier Tore schießen, denkst du dir auch, der Bräune hat doch Bock und ist geil drauf jetzt, also soll ein Traum, ich habe es nicht gesehen, aber soll ein absolutes Traumtor geschossen haben. gegen Crystal Palace. Haaland hat auch getroffen, habe ich gesehen. Der hat ja irgendwie davor 5 Spiele oder so nicht getroffen und jetzt den, ja, ist ja für ihn ja schon, ja, für ihn ist das eine Krise, ist das ungewöhnlich. Ja. Von daher haben sie jetzt zweimal dann doch Selbstvertrauen getankt. Deswegen bin ich mir jetzt auch ein bisschen unsicher, vor allem bin ich mir deswegen unsicher. Generell eine Frage, die auch ein Journalist auf Twitter gestellt hat, also quasi so in den Raum gestellt hat. Jetzt haben die einen 9 Tage Pause, Real Madrid. Die anderen haben ein volles Pensum mit 2 englischen Wochen. Also mussten einfach in 7 Tagen 3 Spiele machen, plus jetzt eben das nächste Spiel gegen Real Madrid. Also City musste Vollgas durchgehen, hat also diese krasse Belastung, aber bleibt gleichzeitig im Rhythmus, wenn die anderen 9 Tage Pause haben. Was ist eigentlich besser? Schonen, ausruhen, voller Fokus auf diese eine Partie oder die anderen, die zwar Belastung haben, aber eben auch im Rhythmus bleiben, Selbstvertrauen getankt haben, gar nicht so sehr die über 9 Tage über dieses Spiel nachdenken können, sondern Spiel zu Spiel schauen. Ich bin mir selbst unsicher, welche Variante ich besser finde, bin ich ganz ehrlich. Ist das Vor- oder Nachteil, dass Real diese Pause hatte, ist das Vor- oder Nachteil, dass Man City keine Pause hatte?
Das ist schon ein philosophischer Ansatz fast schon. Toni Kroos hat in seinem Podcast auch so nach dem Motto gesagt, also ein Nachteil ist es jetzt nicht, ich nehme die paar Tage Pause mehr schon, weil er auch Länderspielpause hatte, aber ob es ein Vorteil ist, wird sich erstmal irgendwo zeigen. Ich glaube schon, dass viele bei City auch ordentlich Selbstvertrauen getankt haben. Foden hat ja noch einen Hattrick gemacht und das war auch ein paar geile Dinger dabei, irgendwie gerade Ball erobert und einfach reingeschweißt aus 20 Metern. Auch eben De Bruyne ein Riesenspiel gemacht. Das hat schon all Dingen ganz gut getan, da im Saft zu bleiben, aber trotzdem, wie viel, du hast jetzt nur irgendwie am Sonntag und am Montag, kannst du dich auf die Gegner so richtig vorbereiten? Klar, die kennen sich und Guardiola wird jetzt auch nicht viel anders machen, die müssen ja trotzdem eigentlich nur ihren Stiefel runterspielen, aber ich glaube schon, dass bei Real da gewisse Sachen gemacht wurden, um einfach den Gegner auch ein bisschen müde zu spielen, um die ein bisschen zu nerven, dass der Ball noch mehr ruhig laufen soll als eh schon, dass du wirklich da bestimmte Sachen einstudierst, vielleicht gibt es wie Groß gegen Frankreich irgendeine Variante nach dem Anschluss, also dass du wirklich aus diesen 9 Tagen wirklich einen Vorteil schöpfst, sei das physisch durch bestimmte Übungen und eben Belastungssteuerung oder sei das auch einfach mental, psychisch, indem du da irgendwie, ich traue einfach Ancelotti und seinem Trainerteam zu, dass sie sich schon für die 9 Tage nicht nur, jetzt machen wir 9-mal das Gleiche, sondern dass sie sich schon was Besonderes überlegt haben, um es einen Vorteil draus zu machen. Wie das dann wird, keine Ahnung, die können ja trotzdem dir überall den Ball wegnehmen, aber ich glaube schon, dass irgendwo einfach Real mit dem Kontrollansatz nochmal mehr jetzt gucken wird, wie der angelaufen wird und wie sie sich den Ball selbst hin und her kombinieren können, um einfach irgendwie City ein bisschen zu nerven, um denen ihre Stärke wegzunehmen. Ich glaube, das ist so meine Hoffnung, von wegen 9 Tage wirklich nur Vorbereitung auf diesen Gegner, was selten ist bei Real, auch wenn sich, wie gesagt, die Mannschaften eigentlich kennen und man auch die Gegenspieler, die kennen sich gegenseitig und trotzdem, man kann es zu einem Vorteil machen. Ob das der Fall sein wird, werden wir sehen am Dienstag.
Werden wir sehen am Dienstag. Ich bin mir auch, wie gesagt, unschlüssig. Ich habe da auch keine finale Antwort parat. Das Einzige ist natürlich, wenn du so viel spielst, vor allem jetzt am, ich weiß gar nicht, haben sie am Samstag gespielt, City? Ich glaube schon, dass du immer mal wieder Wehwehchen hast. Ne? Man kennt das ja auch aus der Kreisliga, Kreisklasse, wo auch immer. Das ist einfach 1-2 Tage, tut dir ein bisschen der Knöchel weh. Mhm. Wenn du dann immer direkt danach spielen musst, ist dann die Belastung halt einfach ein bisschen höher. Und 9 Tage Pause kann aus körperlicher Sichtweise kann ein kleiner Vorteil sein, aber klar, im Rhythmus sein, Selbstvertrauen tanken, jetzt De Bruyne und Co., das kann schon auch ein Vorteil sein. Also im Endeffekt hebt sich es wahrscheinlich gegenseitig auf, machen wir uns nichts vor. Und weil du mir deinen Tipp schon abgegeben hast, Stichwort Unentschieden. Ja, ich war, wie gesagt, nach dem 0-0 Cities gegen Arsenal, war ich aus Real Madrid-Sicht bessere Laune, bessere Dinge. Jetzt wieder zweimal City 4 Tore geschossen, bin ich wieder schlechtere Dinge. Vielleicht gehe ich auch so unentschieden. Ich überlege das noch, während wir hier so ein bisschen quatschen. Aber ich sag mal so, ich lege mich fest, Man City gewinnt nicht im Bernabeu. Da will ich mich jetzt schon mal festlegen. Das kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich nicht. Real Madrid wird das nicht verlieren. Vielleicht geht es unentschieden aus, aber ich bin jetzt nicht so schlechter Dinge, dass Real zu Hause ein gutes Spiel hinlegen wird. Die Sache ist halt, da drüben stehen halt den Bräune und Haaland. Ne? Also die müssen ja nicht mal so gut spielen. Die können einfach individuelle Momente haben, brillante Momente. Siehe übrigens letztes Jahr hinspielen. Ne? Da war ja auch ein Traumtor von De Bruyne zum 1-1, glaube ich, war es, wenn ich mich nicht täusche.
Ich weiß nur noch das Rückspiel und Bernardo Silva, was der mit uns angestellt
hat. Ja, Bernardo Silva war auch brillant. Aber im Hinspiel hat, glaube ich, De Bruyne ein absolutes Weltklasse-Weitschuss-Tor erzielt. einfach pure individuelle Klasse und Brillanz, ohne dass du sagst, wow, das war so super rausgespielt, der ist halt einfach Weltklasse, der Typ. Mhm. Und das ist halt immer die Sache. Man City muss jetzt nicht mehr auf der Höhe der Schaffenskraft sein. Die Spieler sind so Weltklasse, ein De Bruyne, ein genialer Moment, ob das ein Schuss ist, ein Traumpass auf Haaland, wie auch immer. Ja. Also der Respekt, man hört es mir schon an, ist natürlich enorm groß vor City, egal ob die jetzt Belastung haben oder nicht.
Ja, und Rodri spielt auch eine Riesensaison, Foden habe ich schon angesprochen, also wirklich von dem, man weiß, dass sie schon gut sind, aber die spielen auch noch eine fantastische Saison und haben gerade Selbstvertrauen, alles ohne Ende, also das wird lustig aus der Personalsicht. Bei Real gibt es nur die zwei Langzeitpatienten, Courtois und Alaba. Militao könnte gegen Mallorca starten, um dann zu gucken, reicht es vielleicht für Startelf auch gegen City im Rückspiel, jetzt im Hinspiel wird er vielleicht noch gar nicht eingesetzt, hat er jetzt am Athletic Club zumindest ein paar Minuten gehabt. Bei City, wie gesagt, Walker könnte es noch schaffen, Ake wird es wohl nicht schaffen, war jetzt auf der Bank, aber auch da, Ortega könnte auch noch drin bleiben, weil er das auch aktuell richtig gut gemacht hat, auch technisch irgendwie unter Pressing dann einfach den Ball so hinterm Körper mit der Hacke Gegner vorbeilaufen lassen, das mal gucken. Ein Faktor wird natürlich im Hinspiel auch immer noch die Sache mit dem Heimvorteil, wo auch mal wieder Real Madrid aufgerufen hat, von wegen, hey, Quedada Blanca, also dieser besondere Busempfang von der Mannschaft da an der Plaza des Sagrados Corazones, die Heiligen Herzen oder was ist das, das ist da, an da, falls ihr vor Ort seid, könnt ihr da hin, aber da werden auch mehr Handys hochgehalten, als wirklich irgendwie noch gezündet. Im Bernabeu ist dann auch ein Aufruf von wegen alle in Weiß kommen, was auch, glaube ich, Vinicius und andere geteilt haben, was gar nicht so selbstverständlich ist bei Real, weil du einfach immer einerseits ein paar Touristen hast, die unbedingt das rote Trikot tragen wollen oder was auch immer, und eben, dass es auch immer noch ein paar Protestfans gibt, was dann auch aus dem Sektor der Ultras Sur kommt, die immer noch aus Protest schwarz tragen statt weiß. Und da hat uns eben auch Sehan, unser neuer Patch, schon gefragt, oder hat die Frage umgestellt von wegen, warum lässt Perez immer noch nicht die Ultras Sur ins Bernabeu? Die US bringen viel bessere Stimmung ins Stadion und viel bessere Choreos. Oh, darüber lässt sich streiten, was die besseren Choreos sind. Ich habe heute erst was von Malmö geteilt aus Schwedens Liga auf Twitter. Eine sensationell geile Choreo. Das sehe ich jetzt in Bernabeu nicht, aber unter beiden Fanlagern nicht. Die Ultras Sur werden weiter nicht reingelassen oder sind da seit der Saison 13-14 als Gruppe verbannt, weil sie eben da teilweise auch durch rechtsradikale Symbole aufgefallen sind, die es immer noch in der Straße, dieser Marceliano, gibt. In der Straße ist auch immer gute Stimmung vor den Spielen. Da wird auch mal gezündelt, auch mal ein paar Plakate hochgehalten. Also, falls ihr vor Ort seid, schaut gerne trotzdem vorbei. Aber es sind halt trotzdem noch sehr viele schwarze Schafe unter denen, und die Ultras Sur werden unter Perez, solange der Präsident ist, nie mehr als Gruppe stattfinden im Bernabeu. Das heißt natürlich trotzdem nicht, dass die vereinzelt nicht ins Stadion kommen. Natürlich haben einige Ultras, haben ihre Dauerkarte, was auch immer, und sind im Stadion, aber eben nicht als Gruppe und können dort nicht gemeinsame Florentino die Mission Rückrufsgesänge gegen Florentino anstimmen. Und zumal eben Perez da auch eben schon länger dieses Ziel hatte, eine eigene Fangruppe hinterm Tor zu haben, und für dieses öffentliche Image von wegen ein weißer Block, die immer 90 Minuten Support machen, ist die Grada-Fans ja durchaus sehr vernünftig und geben da einfach ein sehr gutes Bild ab, was so ein Weltverein wie Real Madrid braucht. Da hat jetzt auf der anderen Seite, hat der Atletico ja immer noch Probleme mit ihren Ultras, die eben da auch mal anders auffallen. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Wie gesagt, Sehan, Perez will sie nicht reinlassen und wird sie auch nicht mehr reinlassen, solange er Präsident ist. Okay, das ist Dienstag, und dann haben wir noch zwei Spiele am Mittwoch, und da haben wir schon angekündigt, da wollen wir dann gemeinsam watchalongen, wenn dann eben, Barca spielt erst in Paris, Dortmund spielt aber bei Atletico. Also haben wir ein Auswärtsspiel und ein Heimspiel parallel. Müssen wir mal gucken. Die werden doch dann alle bei DAZN übertragen. Ne? Dienstag ist doch nur Amazon.
Ja, aber kriegt man schon hin. Ja. Nee, Mittwoch sind beide bei DAZN, und du hast die Wahl zwischen zwei Einzelspiele schauen oder die Konferenz. Ich würde vorschlagen, dass wir die Einzelspiele natürlich schauen, weil da kriegst du viel mehr mit. Ne?
Ja.
Siehst du die Tore live und musst nicht Tor in Paris, und dann musst du hoffen, also aus meiner Sicht hoffen, dass es Barca war, und weißt es aber nicht, bis dann umgeschalten wird und erst beim Jubel siehst du, wer getroffen hat. Das würde zum Watchalong nicht ganz gut passen, ne? Denn wir wollen ja live dabei sein und nicht erst. Und deswegen ist mein Vorschlag logischerweise, dass wir es gleichzeitig schauen. Also mein Tablet bringe ich auf jeden Fall mit. Und ja, es war ein richtig, muss ich echt sagen, ein richtig geiler Doubleheader. Und das sage ich jetzt nicht mal aus Barca-Sicht, sondern wirklich aus spanischer Sicht, aber aus Fußball-Fansicht. Das sind zwei so dermaßen geile Spiele. Und für mich, also Real City natürlich auch, ne? Falls ich das nicht erwähnt habe. Aber ich finde das aus neutraler Sicht so spannende Spiele. Auch deswegen, weil ich finde, komplett Augenhöhe zweimal. Ich kann dir nicht vorab nicht sagen, wie ein Spiel ausgehen wird. Ich kann mir alles vorstellen. Ich bin so gespannt auf diese Partien. Von daher freue ich mich da wirklich sehr drauf und denke mir auch aus spanischer Sicht, da geht schon was, oder?
Rein theoretisch, klar. Also um da mit vielleicht Barca erstmal so anzufangen. Da sehe ich einfach auf der anderen Seite, auf der Gegenseite, diesen einen Spieler, der jetzt auch irgendwie, PSG hat sich am Wochenende fast blamiert, dann wird der, ihr wisst schon, wer eingewechselt und macht noch den Ausgleich. Was jetzt okay ist, war nur der Tabellenletzte, aber Mbappé hat einfach auch eine unfassbare Saison und trotz allem Theater um ihn rum ist er trotzdem noch mit Abstand der beste Spieler bei PSG und vielleicht auch der Welt und ich glaube, der könnte schon auch Barca besonders wehtun. Aber ja, wenn da irgendwie Kubasi und Co. weiter gut spielen, gab zuletzt ein paar zu null Spiele, wenn man den Gegner nerven kann, denen die Lust nimmt und dann irgendwie, ja, Mbappé doch wieder in der 55. Minute ausgewechselt wird, dann kann das auch schon mal im Hinspiel reichen. Aber ich glaube, in Paris wird das schon auch ein bisschen, ja, was weiß ich nicht, ich will jetzt nicht sagen die Hölle für Barca, aber ich glaube, es wird schon auch irgendwie besonders hart für euch, für Barca, von der Stimmung her, von der Grundatmosphäre her. PSG hat noch mehr Druck, das Ding zu gewinnen in diesem Jahr, als ihr, so einen ähnlichen Druck, wie City letztes Jahr hatte, auch weil es eben Mbappés letztes Jahr sein wird, wahrscheinlich. Und von dem her sehe ich das Duell schon eher auf Seiten PSG, aber das habe ich ja schon mal versucht zu erklären, ohne es genau sagen zu können. Aber es heißt jetzt auch nicht 90-10, aber ich glaube schon, es könnte vom PSG ein paar Tore geben und dann kommt es drauf an,
wie ein paar Tore denn die anderen geben. Jetzt hör bitte auf, was soll denn das? Ein paar Tore geben.
Naja. Ja. Wie gesagt, also, die haben den Druck, die Lust.
Ja.
Also, aber ihr könnt ja auch drei Tore machen. Ihr habt ja auch
so Lust. Na gut. Ja, okay. 3-3 würde ich nehmen. Ja, bin ich bei dir. Nee, also unentschieden, sage ich ganz ehrlich, würde ich sofort unterschreiben. In Paris.
Logisch.
Ein Remis wäre ein gutes Resultat aus Barca-Sicht. Nicht verlieren bei PSG und dann Rückspiel zu Hause. Das ist ja der Unterschied, ne? Real hat jetzt das Heimspiel, so wie letztes Jahr. Und dann, also unentschieden, kein gutes Ergebnis, weil du musst halt bei City bestehen. Bei Barca ist halt andersrum. Dass du dein Rückspiel zu Hause hast, kann einfach ein Vorteil sein. Ne? Das, auch wenn es die Europapokal-Arithmetik mit Auswärtstorregel nicht mehr gibt. Aber da war es ja erst recht immer ein Vorteil. Aber es ist trotzdem ein kleiner Vorteil, das Rückspiel zu Hause zu haben. Bin ich felsenfest davon überzeugt. Und deswegen würde ich einen Unentschieden absolut unterschreiben, würde ich nehmen. Und sei es ein wunderschönes, verrücktes 3-3, wäre natürlich auch cool. Für alle neutralen Fans sehr unterhaltsam. Ob es so kommt, bleibt mal abzuwarten. Aber ja. Also Mbappé ist es schon zuzutrauen, dass er ein-, zweimal trifft, da bin ich bei dir. Und ausgewechselt, nein, das wird er nicht werden. Das wurde er jetzt hier in der Liga aus Schonungsgründen. Der wird schon durchspielen und Barca drangsalieren und terrorisieren. Aber wie gesagt, hoffentlich können ihn Koundé und Araujo kaltstellen. Bin mal gespannt, wie der Xavi aufstellen wird, ne?
Ja, es klingt jetzt auch so wie, oh hier, der Real Fuzzi Nils, der tippt irgendwie im 4-0 für PSG gegen Barca. Nee, das tippe ich nicht.
Ja, aber ein bisschen schon klingt mal, schon so. Ein bisschen klingt schon so.
Ich weiß, es klingt ein bisschen danach, aber selbst wenn, es gab es ja schon mal, dass PSG 4-0 gegen euch gewonnen hat und danach das Rückspiel, werden sich ein paar Barca-Fans noch dran erinnern, was da passiert ist. Also ich würde, glaube ich, da auf irgendwas weiß ich, 3-2 gehen oder 3-1 oder so für PSG, weil ich, wie gesagt, Mbappé so gut sehe und die auch in der Liga ein bisschen lockerer das angehen können. Ihr habt da eher noch den Druck, um vielleicht doch noch von dem Klassiko dann auch irgendwie dran zu bleiben. Aber ja, das ist jetzt auch wieder philosophisch wie bei Real und City, wer da bequemere Ausgangslage hat. Von dem ich glaube einfach, dass es mit Heimvorteil in Paris, wo es ein bisschen höllenmäßig werden könnte, dass es da schon, dass PSG zumindest seine drei Tore machen wird und dann mal gucken, was da bei Barca noch bei rumkommt.
Was ist denn ständig mit deinen drei Toren? Hast du gesehen, dass Barca sich defensiv so dermaßen stabilisiert hat in den letzten Wochen? Das ist wir wesentlich besser geworden, wesentlich näher an dem Barca, dem Meister Barca der letzten Saison. Ne? Sie haben jetzt gegen Mallorca zu Null gespielt, gegen den Athletic Club zu Null gespielt, also im San Mames. Getafe war ein zu Null-Sieg gegen Las Palmas. Ne? Ja, ist jetzt keine Kunst, aber auch ein zu Null-Sieg bei Atletico im Metropolitano. Die erste Mannschaft in der Liga, die der gewinnen konnte und 3-0 gewonnen, wieder zu Null. Napoli, ja, mit Gegentor, aber auch ein, wie ich fand, sehr souveränes 3-1. Also die Form ist ja dermaßen positiv und vor allem die defensive Form, dass ich das so nicht stehen lassen kann, dass du hier ständig von deinen drei Gegentoren redest. Also ich sage nicht, dass es nicht so kommen kann, aber sie haben sich so dermaßen stabilisiert und sind wesentlich besser drauf jetzt, dass es mich schon verwundern würde. Also das 3-Tore-Barca ist ja eher dieses aus November, Dezember oder wann das war, Januar, ne? Als die Villarreals und Gironas dieser Welt Barca Probleme bereiteten. So wackelig ist Barca jetzt nicht mehr.
Napoli hat euch aber auch von 4 Chancen irgendwie 2 reingemacht und Champions League ist halt nochmal was anderes. Mal gucken.
Also auf jeden Fall, ich will nur betonen, Barca hat sich zuletzt stabilisiert. Das macht mir Hoffnung. Ja. Was mir auch Hoffnung macht, ist, dass möglicherweise Pedri und Frenkie de Jong zurückkehren. Die waren jetzt wieder im Training. Jetzt werden natürlich nicht beide direkt von Anfang an spielen. Vor allem bei Petri musste er da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ne? Man weiß ja, der hat leider immer wieder Muskelprobleme, Verletzungsprobleme. Aber dass die beiden einfach zurück sind, ist, glaube ich, schon sehr, sehr positiv. Also wenn einer von beiden zum Einsatz kommt oder vielleicht werden auch beide eingewechselt, ja, im Mittelfeld ist das natürlich dann schon auch ein Gamechanger, dass du da nochmal so nachlegen kannst, auch wenn sie nicht beginnen sollten, ne? Was Ballsicherheit, Ballkontrolle, Ruhe am Ball etc. anbelangt. Also das ist auch eine positive Nachricht. Wie gesagt, die andere positive Nachricht ist, dass Barca in einer sehr, sehr guten Phase ist und war zuletzt, vor allem defensiv, das macht mir auch Hoffnung, dass es nicht 3 Gegentore werden und dass es am Ende vielleicht doch, wie von mir, ja, ein bisschen sogar erhofft, unentschieden ausgeht. Denn wenn ich vorhin einen Tipp abgebe, dass City nicht gewinnt, gebe ich jetzt auch den Tipp ab. Ich glaube auch nicht, dass Barca in Paris bei PSG gewinnt. Also es wäre mir zu viel des Guten. So naiv will ich da an die Sache nicht rangehen. Wie gesagt, unentschieden wäre okay, wäre gut, würde ich unterschreiben, wäre für mich positiv. Ja, da muss man abwarten, wie viel Bock und Treffsicherheit der Kollege Mbappé an den Tag legt. Von dem habe ich wirklich sehr viel Respekt.
Zu Recht. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas personell, was wir wissen müssen? Aber Petri de Jong sind ja da schon mal die größten Namen wahrscheinlich.
Ja, ja. Bei PSG habe ich es gerade gelesen, ist Dings gesperrt. Hakimi, der Ex-Real-Boy. Das ist ja auch positiv. Der kann dich da auch drangsalieren, auch wenn ich jetzt seine Form so zuletzt nicht kannte. Aber ich glaube, der ist gesperrt. Rotsperre oder Gelbsperre, whatever. Also das ist und Barcola ist verletzt, eine der Entdeckungen der Saison. Also ich schaue jetzt nicht so viel Liga, aber das ist so ein Offensivspieler auf dem Flügel, der auch richtig, richtig gut drauf war in der Saison. Eine tolles Talent und der fällt verletzt aus. Also, aber ansonsten, ja, Mbappé ist halt, es steht und fällt halt mit Mbappé, ne? Das ist halt der
Ein-Mann-Armee.
So schaut's aus.
Okay, und dann haben wir am Mittwoch eben noch das andere Spiel mit spanischer Beteiligung. La Liga ja 3 Clubs im Viertelfinale und da kommt es zu einem Duell, was es noch nicht so oder noch nie, glaube ich, gab in der K.O.-Phase der Champions League, aber schon auch mal in Gruppenphase. Da gab es ja irgendwie vor 6 Jahren oder so einen deutlichen Dortmund-Sieg, einen deutlichen 2-0-Sieg von Atletico, glaube ich. Also ich glaube, das wird auch ein schwer tippbares Spiel, weil beide Teams auch sehr launisch sein können. Ne? Die einen gewinnen in München und machen auch ein ziemlich gutes Spiel. Okay, könnte auch in Bayern gelegen haben, aber jetzt verlieren sie halt irgendwie gegen Stuttgart wieder. Davor haben sie einige Spiele in Folge gewonnen, Dortmund, und bei Atletico ja auch mal. Dann blamierst du dich gegen Cadiz, drehst dann das Ding gegen Inter Mailand irgendwie, lässt sich dann von Barca zu Hause teilweise auch vorführen. Also dieses 0-3 war auch phasenweise peinlich, um dann aber irgendwie bei Villarreal zu bestehen. Haben wir ja mit Montagabend noch aufgenommen, da gab es dann auch noch spät das Ding, dass dein Tipp noch aufgegangen ist mit dem späten Saul-Treffer zum 2-1. Also Atletico kann schon auch, wenn sie wollen, und ich glaube, sie wollen und haben natürlich auch das Heimspiel. Also, wie sehr willst der BVB dann am Mittwoch im Metropolitano? Können die verteidigen?
Wollen beide, würde ich jetzt mal sagen. Aber können vielleicht nicht beide. Denn, ich bin gespannt. Also, ich hätte jetzt zum Beispiel auch gedacht, im Talk und Tipps Podcast, ne, immer Donnerstag, weiß ja der ein oder andere, sprechen wir über die Bundesliga mit meinem anderen Podcast, da habe ich auch gesagt, ey, wenn du in München gewinnst als BVB, dann wirst du doch jetzt hier eine Woche später nicht gegen Stuttgart im nächsten Topspiel dann direkt verlieren, zack, haben sie verloren. Also hätte ich schon gedacht, das muss doch denen so einen Schub geben, so ein Selbstvertrauen einflößen, dass du dann zu Hause, wo sie ja eh stark sind, die Dortmunder, dass sie dann auf keinen Fall gegen Stuttgart, und dann vielleicht gewinnen sie, vielleicht unentschieden, beides wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, aber ich habe es nicht kommen sehen, dass die verlieren, und deswegen bin ich da voll bei dir. Ja, auch irgendwo eine Wundertüte. Also den München-Sieg, ne, da haben sie 11 Jahre in Folge, glaube ich, verloren. Ja. Den konnte man schon nicht kommen sehen, aber dass sie jetzt zu Hause gegen Stuttgart verlieren, konnte man so auch nicht kommen sehen. Also ist jetzt direkt wieder, ja, der Tiefschlag, ne, das Selbstvertrauen sofort wieder weg. Und bei Atleti hast du halt auch die 9 Tage, 10 Tage Pause. Also Selbstvertrauen getankt, ja, gegen Villarreal, aber das ist halt so lange her. Und ganz ehrlich, verdient war dieses 2-1 nicht. Also ja, wir hatten drüber gesprochen, ich habe darauf gehofft und habe ja sogar gesagt, ich habe 2-1 getippt, weil ich mir vorstellen könnte, vielleicht machen sie einen späten Lucky Punch. So kam es ja dann auch. Aber verdient war das beim besten Willen nicht. Also es war wirklich ein Lucky Punch im wahrsten Sinne. Tut ihnen gut, dass sie da auch mal auswärts vor allem gewonnen haben. Ich glaube, Atleti hat davor 6 Spiele auswärts nicht gewonnen, 5 davon verloren, wenn ich mich nicht täusche. Also vor allem wettbewerbsübergreifend, ne, mit Inter und so. Deswegen einfach da ein Auswärtssieg wird ihnen gut tun, aber 9 Tage Pause auch schwer. Deswegen, ja, auch ein bisschen Wundertüte dieses Spiel. Also auch da könnte ich sagen, vielleicht auch wieder unentschieden, aber da wären unentschieden meiner Meinung nach aus Atleti-Sicht wirklich kein gutes Resultat. Denn zu Hause im Metropolitano, wo du bis auf Barca jedes Spiel eigentlich gewonnen hast in der Liga, also wo du so heimstark bist, da musst du den BVB eigentlich schlagen, oder? Also das muss der Anspruch sein, die Herangehensweise, da musst du deinen Sieg holen und dann kannst du im Auswärtsspiel, im Rückspiel hinten drin stehen, Cholo-mäßig mauern und umschalten, wie er es am liebsten hat, aber dafür musst du eben im Hinspiel gewinnen. Ja.
Falls jetzt mal ganz neue Zuhörer, Zuhörerinnen hier dabei sind, die vielleicht vom BVB-Seite kommen und sich informieren wollen über Atletico, also Atletico ist nicht mehr nur das eklige Mauernde und wir führen 1-0 und jetzt wird nur noch verwaltet, da ist schon auch spielerisch, gab es da schon auch eine Entwicklung die letzten 1-2 Jahre, auch wenn sie gerade nur Vierte sind in dieser Tabelle, aber sie waren ja, haben ja eigentlich ein sehr, sehr gutes Kalenderjahr 2023 hinter sich. Antoine Griezmann war bei uns Spieler der Saison hier beim Tiki-Taka-Podcast und da ist schon viel Gutes zusammengekommen, wo du auch mal eben Situationen hattest, wo nach einer knappen Führung nicht eben dann direkt der Verwaltungsmodus kommt, also wo Simeone ein bisschen die Leine hat locker gelassen, aber das dann doch teilweise auch auf Kosten der Defensive, wo eben mittlerweile Atletico ist nicht mehr dieses Defensivbollwerk, die kassieren schon auch ihre Gegentore, auch zu Hause. Da gibt es auch ein paar Ausfälle aktuell, ich glaube Jimenez und Hermoso sind verletzt und das wären schon die beiden Stamminnenverteidiger in dieser Fünferkette, was das ist natürlich, also wird da wieder ein alter, eingerosteter, in Anführungszeichen, Treter wie ein Savic oder auch ein Gabriel Paulista kam aus Valencia im Winter spielen. Witzel kennt man ja aus Dortmunder Zeiten auch noch. Also das ist keine optimale Abwehr, die ist zu schlagen ohne Jimenez, ohne Hermoso, die jetzt auch keine Fabelsaison gespielt haben, aber bisher da eher noch vielleicht zu den Konstanteren gehört haben. Azpilicueta jetzt auch frisch fit geworden, aber auch der steht jetzt nicht für frisch und jung. Da gibt es ein paar frische Junge vorne im Mittelfeld mit Riquelme und Barrios, aber da eben, ich glaube, defensiv ist Atletico schon kann man ihnen wehtun, was vorne geht, mal sehen. Ich schätze, Griezmann ist weiter locker drauf, wenn jetzt Morata mal wieder knipst, der hat jetzt, glaube ich, auch ein paar Spiele nicht mehr so getroffen wie noch in der Hinrunde. Memphis wohl angeschlagen, Alex. Also Atletico ist trotzdem schlagbar, das zeigen auch von den letzten 10 Spielen gefühlt nur 5 gewonnen.
Ja, nicht mal 5, ich glaube 3 oder so. Also wir haben die gute Form von Barca angesprochen, die von Atleti ist abgerissen, die war nicht so gut, du hast es ja ganz am Anfang, glaube ich, angeteased. Inter Mailand, der Sieg im Elfmeterschießen war so der Ausreißer. Wirklich die Ausnahme der Regel. Die Regel war zuletzt eben viele Niederlagen, viele schwächere Spiele, schwache Auftritte, keine guten Resultate, ne? Cardis, Blamage, dies, das. Also von daher auch ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen wundertütig, auch wenn zu Hause. Du hast schon gesehen, welche Kraft das Metropolitano entwickelt hat. Also vor allem, ich habe es nicht nur gesehen, sondern gehört und erlebt gegen Inter. Das war so eine krasse Stimmung. Also wer diese Folge, meine Madrid-Folge sozusagen, meinen Madrid-Trip nicht miterlebt hat, hört da gerne mal rein. Da war ich ja wirklich sehr, sehr angetan vom Metropolitano, von der Stimmung, vom Ambiente, von wirklich der Wirkung, die das Stadion, die Fans natürlich auf die Mannschaft hatten, auf das Spielfeld. Und Champions League Viertelfinale wird dann natürlich nochmal richtig, richtig geil sein und ist halt was anderes als zu Hause Samstag 16 Uhr gegen Cardis, ne? Wo man denkt, machen wir mal einen Spaziergang zum Stadion, schauen ein bisschen Fußball, gehen wieder heim. Nee, das wird jetzt ein Highlight gegen den BVB. Und dann, wenn da der Funken quasi überspringt, wie man so schön sagt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Atleti, auch wenn die Form nicht so prickelnd ist aktuell, dass da nochmal ein bisschen, ne? Noch mal ein paar Prozent rausgekitzelt werden, dass die Mannschaft davon stimuliert wird, wenn man so möchte. Bin da, wie gesagt, sehr gespannt und gleichzeitig, es ist halt trotzdem nur der BVB, ne? Also, with all due respect, aber dass die Bäume der Dortmunder in der Saison nicht in den Himmel wachsen, das hat man ja auch gesehen, da gab es ja auch schon einige Pleiten, einige Niederlagen, also jetzt nicht mal Stuttgart, die sind top in der Saison, aber einfach ihre random Heimniederlage gegen Hoffenheim aus dem Nichts, wo du auch denkst, wo kommt das denn jetzt wieder her? Also die sind schon schlagbar und wenn du den Dortmundern den Schneid abkaufst, wie es so schön heißt, ne, wenn du da drauf gehst, wenn du voller Selbstvertrauen an dich glaubst und die nervst und presst und anläufst und den Ball willst, dann kannst du diesem BVB absolut beikommen. Und dann musst du dieses Hinspiel aus spanischer Sicht betrachtet gewinnen. Und das muss der Approach sein, finde ich.
Muss es sein eigentlich, ja. Schauen wir mal. Aber tue ich mich auch schwer, das zu tippen. Vielleicht wird es auch nur ein ganz langweiliges 7-7 oder so. Aber ich sehe jetzt auch noch nicht, dass da ein Team besonderes Risiko eingehen wird und vorm Rückspiel sich irgendwie was riskieren wird. Also vielleicht auch da nur ein Unentschieden. Aber hey, Wundertüte.
Also ich erinnere mich an meine Worte, Pokal-Halbfinale Atletico gegen Athletic, da habe ich ja gesagt, im San Mamés, habe ich schon vor der Auslosung gesagt, oder bei der Auslosung, ne, falls du dich erinnerst, im San Mamés wird Atletico, glaube ich, nicht gewinnen, Heißt, du musst vorlegen. Im Hinspiel hatten sie ja auch das Hinspiel zu Hause. Konnten sie nicht, ne? Metropolitano wurde verloren. Dann ging es erst recht schief auswärts, weil sie, ne, diese Wucht, die Bilbao dann hatte, nicht mehr matchen konnten. Das muss, finde ich, auch der Approach sein bei Atletico dieses Mal, dass du sagst, boah, im Rückspiel, im Westfalenstadion, wir sollten mit einem Sieg in dieses Rückspiel gehen, wäre mein Vorschlag, mein Hinweis, mein Tipp, mein Ratschlag. Also, ja, weil, wie gesagt, in Dortmund könnte ich mir gut vorstellen, dass Atleti dann auch wirklich auch verliert. Also, wäre ein Unentschieden keine gute Ausgangslage. Also, Atletico, ihr solltet lieber gewinnen, denn das Rückspiel könnte schief gehen. Und wenn ihr, sagen wir mal, mit 3-1 gewinnt, dann könnt ihr ja 1-2 verlieren in Dortmund. Seid ihr trotzdem weiter. Aber ein Heimsieg, glaube ich, braucht es aus Atletico-Sicht, weil im Rückspiel wird's schwer werden. Weil Atleti ja auch auswärts so schwach ist, wie man ja weiß, ne? Oder in den letzten Monaten und Wochen auswärts einfach große Probleme hat, also musst du zu Hause vorlegen.
Ja, und Dortmund ja trotzdem auch eigentlich eine gute Champions-League-Saison spielt. Also in der Bundesliga, klar, nochmal mehr andere Gesichter zeigt, aber in der Champions-League, die Gruppenphase war ja trotzdem schon ziemlich gut. Wir werden es sehen. Mittwoch, wie gesagt, gemeinsames Watch-Along auf dem Tiki-Taka-YouTube-Kanal. Das wird auch hier in den Shownotes verlinkt werden. Und habt doch eh schon alle abonniert. Also, ne, habt euch mal nicht so. Was haben wir noch? La Liga geht's erst am Wochenende natürlich weiter. Freitag Betis gegen Celta. Dann haben wir am Samstag sind dann alle vier Champions-League aktuellen Teil, also die Top 4 sind alle am Samstag im Einsatz. Atletico gegen Girona, aha, auch nicht so ohne das Spiel. Atletico spürt ja Atletics einen Atem im Nacken mit nur 2 Punkten Vorsprung auf die Basken. Dann ist um 18:30 am Samstag Mallorca gegen Real Madrid. Da bin ich dann vor Ort dabei und wird es bestimmt auch die eine oder andere Story geben auf Instagram und Co. Und Barca ist bei Cadiz mit einigen Gelbgesperrten, also weiß nicht, ob ihr das nicht zu locker genommen habt vor dem Klassiker, der dann danach kommt, wird mal schauen. Wir haben noch ein bisschen, was haben wir noch? Bei den Frauen ist gerade die Nationalmannschaft dran, da hat jetzt die EM-Quali begonnen und Spanien hat mal eben Belgien mit 7-0 abgefertigt. Keine Ahnung, ob das ein normales Ergebnis da ist, ob Belgien da einfach nicht gut ist, aber das ist interessant. Jetzt geht es noch gegen Tschechien am Dienstag und da Spaniens Weltmeisterin haben von den letzten 3 Spielen alle 3 gewonnen mit 12-0 Toren. Auch mal eine interessante Statistik. In La Liga wurde, wie gesagt, nicht gespielt, aber in der Segunda Division am Wochenende. Dort gab es bei Leganés nur ein 0-0 bei Huesca. Reicht trotzdem noch, um weiter Tabellenführer zu bleiben mit 61 Punkten, denn Eibar hat gepatzt, die wurden sogar von Espanyol überholt. Espanyol hat jetzt 57 Punkte, dann Eibar mit 55 Punkten, genauso wie Valladolid, dahinter noch Real Oviedo, Racing Santander, Elche, Rijon und so weiter. Und ja, wir haben jetzt ansonsten, Alex, nur noch das Thema Watchalong eben am Mittwoch und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie Sonntagmorgen, Sonntagmittag rum aufnehmen, ich noch auf der Insel, weil am Montag keine Zeit ist und dann, ne, mal gucken, wie verkatert oder was, wie das dann wird, die Folge.
Mal gucken, in welchem Zustand du dann den Call entgegennimmst.
Ich glaube, das wird schon wieder nicht so ein schönes Spiel. Irgendwie auf Mallorca hat Real schon so oft verloren, auch wenn ich da war und irgendwie, die haben Pokalfrust und bei Real werden einige geschont, natürlich vor dem City-Rückspiel. Ah, könnte ich schon wieder bereuen, aber
ja, gibt ja, ich wollte gerade sagen, auch mit Blick auf die Tabelle, ne, 8 Punkte Vorsprung, da kann man sie auch mal auch mal eine Niederlage erlauben auf Mallorca, ohne dass es so schlimm wird tabellarisch. Von daher.
Aber dann steckt noch mehr Feuer am Klassiko danach. Der ist ja am was
21. Dann gibt es vor allem noch mehr Grund für dich, danach in den Bierkönig zu gehen und deinen Frust zu ertrinken.
Boah, den werde ich bestimmt mal besichtigen, ob er auf ist. Season Opening ist erst am Wochenende danach, aber ich glaube, da wird schon der ein oder andere das eine oder andere Bierchen über die Theke gehen, da im Bierchen. Wobei, ich bin mehr Team Megapark, aber mal gucken, was meine Kumpels dazu sagen, wo wir uns da hinleiten lassen. Alright, von wegen, kurze, knackige Rückschau-Vorschau-Folge. Jetzt haben wir doch wieder die Stundenmarke geknackt. Ach, wir schaffen es einfach nicht runter. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Tiki-Taka wieder zu ausführlich. Aber zumindest am Mittwoch haben wir die Garantie, da geht es nicht in die 120 Minuten, nicht in die Verlängerung. Das wird dann, ich weiß nicht, wir nehmen dann bestimmt so, ich glaube, wir legen so 20:45, leg mal los. Wahrscheinlich in meinem Wohnzimmer, also ein bisschen lockeres Ambiente, als wenn wir hier so in meinem Kapuff nebeneinander stehen. Aber das muss ich nochmal genauer testen und aufbauen, dass da auch wirklich dann die Leitung hält. Denn jetzt am Wochenende beim Watchalong gab es auch ein paar Wackler und dann ist mir aufgefallen, ach so, das LAN-Kabel ist gar nicht dran. Also da nochmal so. Aber es ist ja auch nur zum Anhören als zum Gucken. So ein Watchalong, ne? Das hat man auch nebenbei laufen auf dem Second Screen. Wir haben da unsere 2 Screens da mit den 2 Spielen. Da freue ich mich drauf. Das wird schon lustig, glaube ich.
Ja, ich hoffe, die Spiele werden entsprechend Also nicht allzu frustrierend aus spanischer Sicht, sonst wäre das vielleicht kein so schönes Watch-Along, ne? Von daher hoffentlich coole Spiele mit dem richtigen Ausgang jeweils. Und dann freue ich mich auch drauf auf Mittwoch.
Ja, bei PSG Barca gilt für mich auch ein bisschen Pest oder Cholera. Mal gucken. Okay, also eure, wie habe ich es gesagt, eure Williams-Pendants aus Nürnberg sagen adios. Ich war Nico Nils, du warst in Jalex und so weiter. Hoffe, euch hat die Folge gefallen, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Lasst gerne mal einen Kommentar irgendwo da. Feedback, ne, ist immer gern willkommen. Natürlich auch Patreon oder Support unter patreon.com/tikitaka-podcast. Und abonniert schon mal unseren YouTube-Kanal. Und wenn ihr Twitter und Instagram noch nicht habt, dann ist auch das, lohnt sich noch. Also danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.